Es gab eine Zeit, da war Rudolf Dressler mindestens einmal pro Woche im Fernsehen zu sehen. In den damals noch nicht täglichen Talkshows trat er in aller Regel auf, meist im Duett mit Norbert Blüm. Dressler für die SPD, die aus der Opposition die Arbeits- und Sozialpolitik der Kohl-Regierung mit ihrem Minister Blüm kritisierte. Als Gerhard Schröder Kanzler wurde, hoffte der 1940 in Wuppertal geborene SPD-Mann auf das Ministeramt. Doch stattdessen schob ihn die rot-grüne Regierung nach Israel als Botschafter ab.
Es war der 17. November 1940, als ich das Licht der Welt erblickte. Meine ersten Kinderjahre bis 5 waren Jahre des Krieges. Die Erinnerung bei mir an diese Zeit hat mehrere Bilder. Ein Bild ist, als mein Vater aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft 1945, kurz bevor ich 5 Jahre alt wurde, zurückkam. 2 Bombenangriffe in dieser Zeit, die mir bildhaft noch in Erinnerung sind, brennende Häuser. Wir wohnten damals in Wuppertal-Barmen, wo ich auch geboren wurde. Bilder von diesen uns näherstehenden Familien, die zum Teil in dann ausgebombten Häusern bei uns Unterschlupf gefunden haben. Obwohl ich damals 3, 4, 5 Jahre erst war, haben diese Bilder mich geprägt. Ich habe politisch später versucht, mit meinem Vater zu reden, was ihn bewogen hat, in den Untergrund zu gehen, also Widerstandskämpfer zu sein. Er wurde verraten und wurde dann im Alter von 37 Jahren sozusagen strafeingezogen als Kanonenfutter. Also diese Bilder sind mir in Erinnerung von den ersten Jahren. Und dann das, was nach der Währungsreform passiert ist. Es gab nichts zu essen oder wenig zu essen. Es herrschte Armut. Trotzdem hatte unsere Familie, ich habe keine Geschwister, Glück, weil beide, meine Mutter sowohl als auch mein Vater, berufstätig sein konnten. Ich kann nicht sagen, dass ich mit Bitterkeit an diese Zeit denke. Dazu bestand überhaupt keine Gelegenheit. Mein Vater wurde nach dem Krieg, als er zurückkam, in der sich dann entwickelnden Zweiten Deutschen Republik, Betriebsratsvorsitzender in einem Metallbetrieb. Diese Betriebsratsvorsitzenden hatten damals, nach dem Kriege, eine große Macht, demokratisch legitimierte Macht durch Wahlen. Und dadurch war er auch engagiert in der IG Metall und in der Sozialdemokratischen Partei, was an mir nicht spurlos vorübergegangen ist. Er hat sich dann, gegen Ende der 50er Jahre, selbstständig gemacht, hat ein Restaurant übernommen in Spruckhövel, was später zu einem Hotel umgebaut wurde, und hatte natürlich durch seine Verbindungen gewerkschaftspolitisch und parteipolitisch auch viele dieser damals führenden Repräsentanten der Gewerkschaftsbewegung und der Sozialdemokratischen Partei zu Gast, die ich dann auch kennenlernte. Also es hat mich so geprägt, dass ich damals, erzählte mir meine Mutter, auf die Frage, was willst du denn mal werden, immer geantwortet hätte: Hans Böckler. Das war der erste Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist mir nichts in Erinnerung, was mir in der Schulzeit irgendeinen Fingerzeig gegeben hätte im Hinblick auf eine Tätigkeit in der Politik oder in der Gewerkschaft. Das war mit Eintritt in die Berufsausbildung anders. Ich habe den Beruf des Schriftsetzers gelernt und bin relativ früh in die Gewerkschaftsbewegung eingetreten. Heute muss ich sagen, ich wollte eintreten. Und in der Druckerei, in der ich Schriftsetzer lernte, gab es einen Betriebsratsvorsitzenden. Und als ich dem sagte, ich möchte nun in die IG Druck und Papier eintreten, da wurde ich zunächst einmal belehrt, dass das so einfach nicht geht, dass man sich zunächst einmal bewähren müsse. Und ich könnte nach 3 Monaten nochmal anfragen, ob dieses denn überhaupt geschehen sei, meine Bewerbung. So streng waren da die Sitten damals. Also gut, nach 3 Monaten stand ich wieder auf der Matte bei ihm und habe gesagt, die 3 Monate sind um. Ich wurde dann auch aufgenommen. Und habe dann innerhalb der Gewerkschaftsbewegung einiges mitgemischt. Also es gab mit Sicherheit eine Menge Dinge, die mich aufgeregt haben. Unter dem Gesichtspunkt, dass ich immer Ungerechtigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes gehasst habe. Ob das nun unterschiedliche Löhne waren für gleiche Arbeit, ob das Benachteiligung von Mitarbeitern in Betrieben war, die aufgrund ihrer persönlichen Situation zu denen gehörten, wo man es dann doch eher mitmachen konnte als mit anderen. Das hat mich immer schon aufgeregt. Aber richtig engagiert wurde ich erst, als in der Druckindustrie, damals grafisches Gewerbe, das passierte, was in der Uhrenindustrie vorher das Rationalisierungsgetöse ausgelöst hatte. Nämlich, dass in der Druckindustrie plötzlich eine Technologie Einzug fand, die den Beruf des Schriftsetzers überflüssig machte. Diese ganze Entwicklung in der Druckindustrie vollzog sich besonders gravierend Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und es gab damals eine große Auseinandersetzung über die Frage, verteidigen wir unseren Beruf und damit unsere Existenz, unsere Lebensgrundlage, oder lassen wir es zu, dass man uns systematisch aussondert? Ich habe das damals aus voller Überzeugung gemacht, weil ich das als höchst ungerecht empfand. Und wir haben dann im Ergebnis auch einen Tarifvertrag erreicht, der jedenfalls den Übergang nicht verboten hat, aber der es ermöglichte, dass über viele, viele Jahre die Existenzen sich umorientieren konnten. Verhindern konnten wir es nicht, das wäre auch kontraproduktiv gewesen. Aber wir konnten es sozial gestalten, so dass wir insgesamt schon sehr zufrieden mit diesem Ergebnis sein konnten. Ich habe mich damals nicht bedroht gefühlt, aber ich habe es als eine große Ungerechtigkeit empfunden, dass man dieses von Seiten der Arbeitgeber, der Unternehmen, von jetzt auf gleich realisieren wollte. Und unser Kampf ging dahin, den Prozess der Veränderung doch erträglicher zu gestalten über längere Zeiträume, damit Menschen überhaupt die Chance hatten, sich umzuorientieren, umzuschulen, eine neue Lebensberufsperspektive zu begründen. Und das hat mich schon angetrieben. Und da ich damals Betriebsratsvorsitzender war, hatte ich logischerweise auch im Gefühl der Mitstreiter eine hohe Verantwortung, dieses nun zum Erfolg zu führen. Also das war schon keine Kleinigkeit, sondern es ging um existenzielle Fragen für die Betroffenen. Die Auseinandersetzungen, die wir damals gepflegt haben, waren natürlich konzentriert auf den Verleger und sein Management und dass es da nicht nur immer mit Samthandschuhen zu Werke ging, dass da in der Auseinandersetzung dann zeitweise die Fetzen fliegen, das ist klar. Also es werden an Betriebsräte in einer solchen Lage, glaube ich, höchste Anforderungen gestellt, so eine Belegschaft beisammenzuhalten, denn die Verleger selber haben nichts unversucht gelassen, aus unserem Bereich Leute herauszukaufen, was ihnen auch zeitweise gelungen ist. Es gab einige, die sich haben einkaufen lassen, sie haben sozusagen die Seiten gewechselt und haben dann auf der anderen Seite mit dem Management gegen uns selbst gearbeitet. Das waren tiefe Enttäuschungen, die uns damals dort widerfahren sind. Die mussten wir logischerweise auch bestehen, haben sie auch bestanden. Aber es sind Vorkommnisse, die sich schon eingraben, Narben hinterlassen. Die Jahre 60er, Anfang der 70er Jahre waren sicherlich die Beweggründe für mich. Ich bin auch 69 in die SPD eingetreten, zu sagen, ich will politisch arbeiten. Und ich habe mich dann entschieden, es zu versuchen und habe mich in der Parteiorganisation in meiner Heimatstadt Wuppertal 1979 um ein Bundestagsmandat beworben, sodass ich 1980 zum ersten Mal für den Bundestag kandidiert habe. Der Wuppertaler Wahlkreis war für jeden Sozialdemokraten, der dort ein Mandat anstrebte, von Bedeutung, weil es in dieser Stadt eine politische Institution gab, mit dem Namen Johannes Rau. Und Rau war nicht nur Oberbürgermeister in Wuppertal, er war Fraktionsvorsitzender im Nordrhein-Westfälischen Landtag, Ministerpräsident, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD und letztlich zum Schluss ja auch Bundespräsident. Als ich also dieses Mandat anstrebte, da begann auch eine Zeit sehr intensiver Zusammenarbeit mit Rau. Und es gab wunderschöne Erlebnisse mit ihm, weil er auf eine gewisse Art auch ein einzigartiger Charakter war. Zum Beispiel im Bundestagswahlkampf 83. Dort gab es traditionell in Wuppertal den Auftritt des Parteivorsitzenden Willy Brandt. In jedem Bundestagswahlkampf kam Brandt nach Wuppertal, so auch in diesem Jahr 83. Und in dieser großen Veranstaltung auf dem Rathausvorplatz bei schönem Wetter vor 4.000, 5.000 Menschen sollte nun das Wuppertaler Original Johannes Rau ein Grußwort reden von 5 Minuten. Was er dann auch begann, weil uns die Polizei angekündigt hatte, Willy Brandt sei auf dem Wege. Während dieser 5-minütigen Grußwortrede von Johannes Rau kam ein weiterer Anruf der Polizei, dass Brandt nicht landen könne mit seinem Hubschrauber. Es gab irgendwelche Probleme. Und ich flüsterte nun Rau während seines Grußwortes vor 5.000 Menschen zu, er müsse weiterreden, Brandt sei noch nicht da und es dauere noch einige Zeit. Diese Anrede an Rau während seines Grußwortes habe ich 5-6 Mal wiederholen müssen. Und nach 65 Minuten erreichte Brandt diese Veranstaltung in Wuppertal. Das Grußwort von Rau endete nach 65 Minuten mit dem Satz: Willi, das machst du niemals nochmal mit mir. Dieses war unvergesslich, denn das konnte der Rau aus dem Stegreif stundenlang die Leute unterhalten. Dass er ein brillanter Witzeerzähler war, ist ja weithin bekannt. Das war ein spannender Wahlkreis in Wuppertal. Für die FDP kandidierte dort Genscher und für die Grünen kandidierte dort Trude Unruh, später für die Grauen und für die CDU kandidierte dort später in diesem Wahlkreis der dann spätere Generalsekretär der CDU, Peter Hinze. Also es war schon eine Auseinandersetzung auf ziemlich hohem politischen Niveau. Ich hatte aber das Glück, dass ich in 6 Bundestagswahlkämpfen in diesem Wahlkreis Wuppertal 6-mal direkt gewählt wurde. Selbst in dem schlechten Jahr 1983, nach dem Sturz der Regierung Schmidt, hatte ich noch das Glück, diesen Wahlkreis im Erststimmenergebnis als Direktkandidat zu beenden. Und in diesen 20 Jahren Bundestag, da hat sich ja nun viel bewegt. 16 Jahre davon war Kohl Kanzler, Blüm Arbeitsminister. Und ich hatte nun die Auseinandersetzung, besonders auf sozialpolitischem Gebiet, mit Blüm zu pflegen. Wir haben, Blüm und ich, in dieser Zeit uns im Sinne des Wortes wirklich nichts geschenkt. Aber im Rückblick muss ich sagen, wir hatten beide das Empfinden, wenn die Auseinandersetzung passiert ist, muss man miteinander noch reden können. Man muss sich begegnen können. Wer diese Fähigkeit nicht hat, sollte besser gar nicht in die Politik gehen. Und dieses Gefühl, nicht falsch zu spielen, ist das eigentliche Geheimnis gewesen, warum wir, Blüm und ich, in vielen Dingen dann letztlich auch gemeinsame Gesetze nach zum Teil monatelangem Ringen gemacht haben, etwa die Rentenreform 1989, das Entstehen der Pflegeversicherung. Es gab ja vorher nichts, gar nichts, 1994. Also wir haben uns nichts geschenkt, wir sind aufeinander losgegangen, wir haben die unterschiedlichen Auffassungen im Bundestag rückhaltlos, ohne zimperlich zu sein, ausgetragen. Aber wir haben uns die Fähigkeit behalten, danach oder auch davor miteinander reden zu können. Übrigens bis heute, als ich meinen Unfall hatte, hat Blüm sich sehr engagiert, um mich gekümmert, um zu helfen. Ärztliche Behandlung, Rehabilitation und andere Dinge mehr. Ich habe ja nun während der Zeit des Engagements von Willy Brandt auch dem Präsidium angehört, der SPD. Das ist sozusagen das Gremium von 12 Leuten, was sich einmal wöchentlich mindestens trifft, um die Geschäfte der SPD zu führen. Brandt war so etwas wie ein Übervater. Es war so, mit einer unglaublichen Resonanz und dem die Leute auch vertrauten. Also die das Gefühl hatten, bei dem hast du das Empfinden, dass er weiß, was er macht, selbst wenn du es noch nicht verstehst. Also im Rückblick sehe ich natürlich heute auch mein Verhältnis zu denjenigen, die meiner Partei angehören und die in ihr eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich habe dem Schröder nicht verübelt, dass er einen anderen zum Sozialminister gemacht hat als mich. Verübelt habe ich ihm damals, dass ich das aus der Zeitung erfahren habe, dass er nicht die Fähigkeit hatte, es mir zu sagen, sondern mich aus der Zeitung wissen ließ. Dieses fand ich inakzeptabel. Es hat damals ein klärendes Gespräch auf Initiative von Lafontaine gegeben. Schröder selbst hätte dieses Gespräch noch nicht einmal gesucht. Das hat mich gekränkt, weil ich geglaubt habe, dass so etwas charakterlich inakzeptabel ist, wenn man so etwas macht. Das waren sicherlich schwierige Fragen. Und dann kam das Angebot der Übernahme der Botschafterfunktion in Israel. Diese war zunächst einmal für viele überraschend, obwohl sie logisch war. Ich habe nämlich 19 Jahre neben der Sozialpolitik im Innenverhältnis in der SPD-Fraktion Israel gemacht. Ich war Vorsitzender der Arbeitsgruppe Israel innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Und ich habe dann später dieses Angebot angenommen, weil ich gesagt habe, es hat keinen Sinn mehr, mich doch zu verschleißen. Ich musste ja faktisch gegen die eigene Regierung antreten. Und dieses machte keinen Sinn. Und später, als ich dann kurze Zeit bereits das Land verlassen hatte, kam dann die Agenda 2010, die das Ganze, um es höflich zu sagen, verschlimmbesserte. Meine Auseinandersetzung damals im Jahre 99-2000, die konzentrierte sich auf das von Riester, dem damaligen von Schröder benannten Sozialminister, konzipierte Rentengesetz. Das war für mich der Anfang vom Ende unseres Rentensystems. Man hat nämlich den Paradigmenwechsel in der Rentenversicherung erlaubt, die Auflösung der hälftigen Beitragszahlung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und das war für mich klar, der Einstieg in die Privatisierung wird kein Ende mehr haben. Es werden sich andere darauf berufen, was die Sozialdemokraten, Riester und andere dort gemacht haben. Schröder natürlich. Und ich bin dann gegangen, habe das auch nie bereut, dass ich das gemacht habe. Habe 5 Jahre in Israel gearbeitet, habe aber dann gesehen, als die Agenda 2010 auf die Tagesordnung kam, was mir widerfahren wäre, wenn ich in Bonn, später Berlin, geblieben wäre. Ich hätte das nicht akzeptieren können, was da lief. Menschen, die über Jahre, wie sozusagen ein Trommelfeuer, gesagt bekommen, dass Sozialgesetze, wie wir sie in Deutschland kennen, also Sozialversicherungen, Rente, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflege, zu teuer sind, dass die Beitragszahlung für diese Errungenschaften für Unternehmen schädlich sind, aber für Beschäftigte, wenn sie das auch noch bezahlen sollen, sozusagen doppelt bezahlen sollen, erträglich sind, wenn dieses per Trommelfeuer auf Menschen gerichtet ist, wird das seine Wirkung nicht verfehlen. Das, was die Schröder-Regierung in diesen Jahren zugelassen hat, um nicht zu sagen initiiert hat, auf die Menschen losgelassen hat, das hat Wirkung gezeigt. Ich will das versuchen, in ein Schlagwort zu kleiden. Die Bundesregierung hat Stunden nur gebraucht, um der Bankenfinanzwelt einen Kredit der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland von 500 Milliarden Euro zu gewähren. Nur Stunden gebraucht. Das macht das ganze Dilemma deutlich. Man könnte auch brutal formulieren, die Verkommenheit von Politik. Und die hat ihre Ursache genau in diesen Jahren, in denen die Sozialversicherungssysteme in Deutschland sozusagen auf den Index gestellt wurden. Es hat sich nun vor über einem Jahr das Institut Solidarische Moderne gegründet. Mich hat bewegt, in dieses Institut Solidarische Moderne einzutreten, da mitzumachen, im Kuratorium zu sein, dass hier der Versuch gemacht wird, zwischen der Opposition gegenüber dem Konservativen in Deutschland, also Grüne, um es mal parteipolitisch zu formulieren, Linke und Sozialdemokraten, eine Einheit zu bilden, die imstande sind, diese 2,8% konservative Mehrheit bei der nächsten Bundestagswahl zu drehen. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass die Sozialdemokraten begreifen, dass sie es alleine nicht schaffen, sondern die anderen brauchen. Ich bilde mir ein, die SPD hätte in den 80er und 90er Jahren ein gesellschaftspolitisches Gesicht gehabt. Ich habe das immer Identifikation genannt. Gesellschaftspolitik ist nicht alles, aber für die SPD das Entscheidende, um überhaupt mehrheitsfähig zu sein. Davon bin ich überzeugt. Und als die Schröder-SPD genau dieses versucht hat zu verändern, in eine neoliberale Politik, da hat sie bitter erkennen müssen, dass es für all diese Positionen bereits schon Parteien in Deutschland gab. Dazu brauchte man die SPD nicht. Und das Ergebnis war, dass eine Partei durch diese Schrödersche Politik innerhalb von 10 Jahren 10 Millionen Wählerinnen und Wähler verliert. 6 Ministerpräsidenten, 400.000 Parteimitglieder. Das ist erschreckend.
Mann mit Stallgeruch und inzwischen äußerst kritisch gegenüber seiner Partei. Rudolf Dressler, lange Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter und hadernd mit Gerhard Schröder über dessen Hartz-IV-Politik, an diesem Sonntag in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Marianne Bäumler, Redaktion Mark vom Hofe. Nächsten Sonntag an dieser Stelle eine Frau, die eigentlich Medizinerin werden wollte, dann aber Lehrerin wurde und eine der ersten Leiterinnen einer Schule für geistig Behinderte in Nordrhein-Westfalen war. Gerti Gonsior, kommenden Sonntag um 5 nach 7, morgens und abends. Das war's.